Wie nutzt der CEO von Falke Daten? Wie priorisiert er? Und welche Themen sind bei ihm auf der Roadmap? Was bedeutet eigentlich Daten auch in der Steuerung eines Unternehmens? Das sind alles Themen, die wir in dem neuen Format zum Thema CEO und Data umsetzen. Von daher seid gespannt bei dieser Folge.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Diesmal ein anderes Setting, von daher, wenn ihr irgendwie auf Spotify oder Apple Podcasts hört, wechselt gerne auf YouTube, da könnt ihr es nämlich dann live sehen. Wir starten eine Sonderfolge, nämlich Frag einen CEO zum Thema Data. Und mir gegenüber sitzt der liebe Martin. Hi.
Hallo Jonas.
Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst. Und dann tauchen wir doch in eine sehr, sehr spannende Folge zum Thema Data ein.
Okay. Ja, also Martin Winkler, ich bin CEO von Falke, jetzt im siebten Jahr bei Falke und bin hier verantwortlich für die natürlich Gestaltung der Geschäfte, die Entwicklung der Firma und alles, was man so halt tut als CEO.
Spannend. Kannst du uns einmal kurz, weil es immer ja auch noch, wo kommst du her, was du vor Falke gemacht hast, erklären und dann können wir natürlich auch in Falke eintauchen und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr zu Falke sagen, weil die Besonderheit war ja, ich durfte heute zwei tolle Sachen einmal sehen. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft. Einmal die Produktion, einmal das Lager. Da hat man doch schon viel über Falke gesehen. Vielleicht können wir da auch noch mal die Hörer und Hörerinnen mitnehmen.
Ja, okay, gut. Dann teile ich das mal in die zwei Blöcke. Einmal Martin, einmal Falke.
Ja.
Fangen wir mal kurz mit Martin an. Also, ich bin jetzt seit knapp sieben Jahren bei Falke hier als CEO beschäftigt, damit in der Bekleidungs- und Modeindustrie, komme aber gar nicht aus dieser Ecke, sondern ich war 17 Jahre davor im Bereich Consumer Electronics, IT, Telecommunication unterwegs in verschiedenen Firmen, großen Marken, Sony und LG, das waren so meine Kernstationen in diesem Bereich. Und habe dort verschiedene Dinge gemacht, komme ursprünglich aus Vertrieb und Marketing, das ist so meine Uhr oder Eizelle, so möchte man ja vielleicht sagen, habe aber auch mal als Produktmanager Internet gearbeitet, das heißt, ich bin so ein Digital-Dino, weil das war zu Zeiten von Web 1.0, also im Jahr 2000 und von daher habe ich eine große Affinität natürlich zu den Themen E-Commerce, Data und so weiter, also das ist das, was Martin betrifft. Und Falke, ja, was ist Falke? Falke ist Handwerk, Falke ist Qualität, Falke ist Innovation. Das sind die Markenwerte, das ist der Markenkern von Falke. Wir machen Bekleidung, wir haben einen großen Fokus auf dem Thema Strümpfe und Socken, machen aber auch Unterwäsche, machen Skiunterwäsche, machen Tagesunterwäsche, aber auch sehr hochwertige Bekleidung, also aus dem Strickwarenbereich. Das ist unser Kernfokus, das, was wir so bei Falke tun.
Ja, ich bin ja immer direkt und authentisch, aber ich war sehr fasziniert, als du mich heute in die Produktion mitgenommen hast und mal so die Schritte gezeigt hast und es ist doch leicht gesagt, man spricht über Qualität und ihr steht für Qualität, aber wenn man wirklich mal die, ich hoffe, ich verrate kein Geheimnis, aber über 15 Schritte waren es ja circa von irgendwie Start, Stricken bis hin zur Qualitätsauslieferung, Check und der Auslieferung, wie gerade eben gesagt. Das ist schon gigantisch, auf was ihr da Wert legt und wie der Prozess dafür ist. Also von daher sehr spannend.
Ja, in der Tat ist das so. Also jeder Falke-Socken ist irgendwann mal durch mindestens ein Dutzend Hände gegangen. Ja. Wir sind da sehr penibel, was unseren Produktionsprozess angeht. Das fängt an bei einer großen Kenntnis von Garnen, weil die Basis all dessen, was wir da tun, ist natürlich das Garn. Wir haben unterschiedlichste Garne im Einsatz, von hochwertigsten Baumwollgarnen, Wollgarne, synthetische Garne, Seide, also verschiedenste Dinge, aus denen wir unsere Produkte machen. Wir machen das über sehr viele verschiedene Maschinentypen, wo wir mit viel Handwerkskunst eigentlich erst das erreicht, was wir so dann später irgendwann mal am Haken sehen und der Prozess ist schon sehr davon geprägt, dass wir penibel an jedem Schritt darauf achten, wie die Qualität aus dem einzelnen Schritt herausgeht, weil das Endprodukt am Ende der Tage ist ja ein hochpreisiges Produkt für einen Socken oder einen Strumpf, aber das gilt auch für unsere anderen Produkte. Aber speziell jetzt mal in diesem Bereich, wofür Falke für viele Verbraucher, speziell in Zentraleuropa steht, ist das also wie gesagt, unser Kernprodukt, und das ist etwas, wo wir mit sehr viel Leidenschaft operieren und auch dafür sorgen, dass die Qualität am Ende da auch rauskommt. Und das, was wir ja heute in der Stunde oder anderthalb, die wir da in der Produktion unterwegs waren, glaube ich, auch eindrucksvoll vorgeführt bekommen haben, war nochmal eben diese einzelne Schritte, und auf jeden einzelnen kommt es an.
Ja, und diesen doppelten Check für Qualität wirklich zu sehen, ist ja auch hier eine Produktionsstätte in Deutschland, wo wir sind, ist wirklich faszinierend. Also ohne jetzt die Honig sozusagen rumzuschmieren, aber ich trage ja selber Falke-Socken. Auf der anderen Seite hatte ich ja vorhin erzählt, dass ich Skifahren war und mir vorher dafür auch diese Funktionsunterwäsche bestellt habe. Kann ich nur wirklich hier jeden empfehlen. Ich war fasziniert davon, dass ich gar nicht so viel anziehen musste und doch eine hohe sozusagen Wärme hatte und auf der anderen Seite atmungsaktiv und Co. Das weißt du jetzt wahrscheinlich alles besser wie ich, aber ich war wirklich, wirklich beeindruckt. Kommen wir mal zum Thema Data. Wir haben uns ein bisschen kennengelernt. Wurde rot, als du erwähnt hast, dass du meinen Podcast hörst. Von daher, das freut mich ungemein. Und als wir uns da mal drüber unterhalten haben, haben wir auch festgestellt, dass du extrem tief in den Themen bist, auch in dem Thema Data. Von daher ist es total toll, mit dir zu sprechen. Du hast vorhin gesagt, du kommst eher aus dem Marketing, hatte aber auch den Eindruck, dass du sehr autodidaktisch die ganzen Themen kennst und weißt und auch viel in Thema Data und Co. rein tippen kannst. Jetzt hatten wir vorhin so ein bisschen über deine Struktur gesprochen. Hol uns doch mal generell zu deiner Struktur ab, wie du sozusagen vielleicht auch steuerst, das Unternehmen steuerst, weil das mit ja das Spannendste ist, ne? Entscheidungen zu treffen auf Basis von Daten oder von Fakten. Wie machst du das?
Ja, das waren, glaube ich, eine Menge Fragen in einer.
Ja.
Fangen wir mal also erstmal an mit dem Thema, also warum tue ich das und wo schaue ich da eigentlich genau hin?
Ja.
Weil am Ende, das hatte ich ja eben schon mal erwähnt, auch im Vorgespräch, ich rede gar nicht so wahnsinnig viel über Daten, sondern ich rede eigentlich mehr über Fakten. Ne? Mhm. So, das heißt also, ich bin sehr daran interessiert zu verstehen, wie mein Business läuft. Und deswegen bin ich da auch sehr, sehr neugierig, was die Fakten angeht und letztlich dann auch, was die Daten angeht. Ich tauche da sehr tief ein. Ich will das verstehen und ich will das vor allen Dingen auch verstehen, wenn ich irgendwelche Daten bekomme, sei es visualisiert in Grafiken oder in irgendwelchen anderen Formaten, dann will ich das wirklich verstehen, was da steht. Und manchmal will ich dann auch wissen, woher es kommt. Und wenn man bei dieser Frage ist, woher Daten dann kommen, ist man auch sehr schnell bei Infrastruktur, ist man sehr schnell bei Software, anderen Applikationen, die irgendwas tun, über Daten, die hin und her geschoben werden. Und immer dann, wenn Inkonsistenzen entstehen, bekommst du ja auch immer viel Erklärung, woher Inkonsistenzen kommen. Und dann bist du schnell bei Schnittstellen, Daten werden von links nach rechts geschoben, ja. Und wenn man dann so, ich sag mal, so eine gewisse Neigung hat zu diesen Themen, ich hatte ja kurz erwähnt, Produktmanager Internet, ne?
Ja.
Also ich war da speziell auch mit dem Thema Internet Access unterwegs, Aufbau von Portal, Vermarktung von Application Service Providing, da musst du technisch verstehen, wie das geht. Also da habe ich ein großes Interesse dran. Und wenn man das weiter hinterfragt, wenn man neugierig ist in die Themen herein, dann kommt man automatisch mit den Leuten in einen Dialog. Und jetzt brauche ich das sicherlich nicht alles als CEO, was ich da so für mich aus meiner Fragerei da teilweise in die Mitarbeiterschaft dann erfahre. Aber es ist schon gut, Dinge zu wissen, weil du kannst auch Qualitäten in Daten manchmal besser beurteilen, wenn du weißt, woher sie kommen, wie sie gehalten werden, wie sie verarbeitet werden, wie die ETLs dahinter laufen und so weiter und so fort. Wie steuere ich dann? Ich hatte immer schon kurz erwähnt, ne? Ich schaue so in zwei Dimensionen. Ja, mir geht es einmal darum, dass ich sehr konkrete Vorstellung mit meinen Kolleginnen und Kollegen entwickelt darüber, was wir tun. Und da gibt es so eine Dimension, wie wir Dinge tun. Ja, und das ist so mehr der kulturelle Teil oder der Change-Teil, wie der häufig mal so bemüht wird, wenn man so ein Transistor in Transformationsprozessen ist. Aber im Kern sind das die zwei Dimensionen, worauf ich schaue. Und das Thema Struktur, Prozesse, also das, was wir tun, da bin ich ich sag mal, in der Weise aufgestellt, dass ich sage, okay, ich will das Businessmodell sehr genau verstehen, und das Businessmodell ist in der Welt, in der wir heute leben, ja durchaus mannigfaltig. Ja? Also Falke, wir distribuieren ja oder verkaufen in 60 Länder weltweit, Und jetzt funktioniert Japan völlig anders als USA. Das heißt, das Businessmodell ist da zum Beispiel auch unterschiedlich. Da arbeiten wir mit einem Distributor, in USA haben wir eine eigene Niederlassung. In Europa sind wir sehr viel mit eigenen Niederlassungen unterwegs, in den Nordics eher mit Handelsvertretern. Und das bedeutet immer, dass sich ein Businessmodell leicht verändert. Auch der analoge Anteil ist natürlich völlig anders von wie funktioniert das, was tue ich da, welche Hebel muss ich da wirklich bewegen, auf welche KPIs muss ich schauen, als im digitalen Bereich. Und das Businessmodell zu verstehen, ist die eine Dimension. Da musst du, wenn du das wirklich gut machen willst, auch die Organisationsstruktur sehr gut machen. Ja, und das ist häufig auch so ein Try-and-Learn-Prozess, durch den du dann gehst. Ja, aber im Grundsatz hat man ja so eine gewisse Erfahrung aus durchaus jetzt einigen Jahren, die ich da im Management solche Dinge tun darf. Und dann musst du dafür sorgen, dass das auch noch passiert. Also das sind so die drei Was-Kategorien, wenn ich das mal so vielleicht formulieren darf. Also das Businessmodell musst du dir sehr genau anschauen und verstehen, musst die Treiber da einfach verstehen, die da passieren. Du musst die Organisationsstruktur haben, du musst eine Idee haben, wie du das aufbaust. Und am Ende der Tage musst du also bei mir läuft das über Monthly Performance Review, über einen gewissen Prozess, über Management Cycle dafür sorgen, dass du mit deinen Kollegen nicht nur über Theorien redest, sondern über echtes Doing und Aktivitäten, die dann noch passieren.
Ja, und du steuerst über diese Monthly Reviews sozusagen, wie entwickelt sich das Geschäft und wo müsstest du eine Stellschraube drehen?
Ja, im Kern ist das so, ne? Das ist natürlich auch ein Prozess. Als ich hier angefangen habe bei Falke, habe ich mir die Reports angeschaut, die hier bei Falke so genutzt worden, speziell von der Vertrieb- und der Marketingseite, habe dann festgestellt, dass das für mich so in der Steuerung nicht so gut funktioniert und habe mir dann einen Kollegen aus dem Controlling gegriffen, der sehr stark in der Entwicklung von Reports ist und habe mit dem mal das entwickelt, was ich zum Steuern brauche. Ne? Also wir haben ja gewisse Daten, auf die wir schauen. Also das einfachste Beispiel wäre ja Umsätze oder Mengen, die dazugehören. Und da kannst du von verschiedenen Dimensionen drauf schauen. Ne? Da schaust du auf, welche Produkte sind das oder welche Kunden sind das oder in der Kombination Kunde oder Produkt. Ne? Und da musst du eben einen Report haben. Und diesen Report musst du so dimensional oder mehrdimensional aufbauen, dass du aus verschiedenen Ecken da drauf schauen kannst. Und dann musst du halt mit deinen Leuten die Dialoge führen und dafür sorgen, dass wir beide das gleiche Verständnis entwickeln darüber, was da steht, Analyse und wie wir das verändern. Ja, und da musst du halt die Ausdauer haben und dann auch eben dafür sorgen, dass du in monatlichen Prozessen Zielsetzung abholen und so weiter, dafür sorgst, dass die Dinge dann so passieren, wie dann hoffentlich deine Strategie auch war und wie sie dann idealerweise auch funktioniert.
Aber eigentlich kann man es doch so ein bisschen trennen. Man sagt auf der einen Seite das Business Model, die Organisation und auch sozusagen, wie du gerne führen willst, hat jetzt weniger mit Daten zu tun, sondern ist sozusagen eher klassisch BWL-Richtung, ja, methodisches Denken, was sehr gut funktioniert. Und du nutzt eigentlich die Daten dann, um Transparenz zu schaffen und dieses Execution nachzuvollziehen, an welchen Stellschrauben muss ich weiter drehen, um immer wieder zurückblickend auf, wie ist mein Business, wie ist meine Organisation, was muss ich tun, um meine Strategie zu verfolgen. Weil was spannend ist, du bist mit der Erste, ich habe natürlich auch der erste CEO, mit dem wir jetzt diesen Podcast machen, was mich sehr ehrt, aber du hast keinen Treiberbaum, den du dir anguckst, sondern du gehst mehrdimensional an den Report ran.
Ja, ich glaube, das beschreibst du schon ganz gut. Ne? Also, also Treiberbaum ist natürlich etwas, was du jetzt schon häufiger in deinen Podcast mal bemüht hast als Begriff. Ne? Ich benutze den gar nicht so, aber natürlich schaue ich, egal aus welcher Richtung ich auf Daten schaue und auf Erfolge oder Misserfolge schaue, wie man das jetzt auch immer sagen möchte. Also ich habe meine KPIs schon im Kopf. Ne? Jetzt mache ich das schon ein paar Tage. Ne? Ja. Also jetzt gehen die mir über die Lande und sagen, ich hätte gern Treiberbaum oder irgendwas in der Art. Ja. Aber ich schaue halt aus verschiedenen Dimensionen auf gewisse Situationen, weil sonst verstehst du sie auch nicht. Ja. Also natürlich kannst du immer über Produkte reden. Da kannst du vielleicht über Zielgruppen reden. Aber dann redest du über Kunden und über Kundenproblematiken, warum Kunden funktionieren oder nicht funktionieren, warum sie in Dingen erfolgreich sind, in anderen Dingen nicht erfolgreich sind. Und da musst du eine Kombination sehen aus: Was passiert da auf Produkt? Was passiert da auf Kunde? Was ist das Geschäftsmodell vom Kunden? Da gibt es ja durchaus unterschiedliche. Hm. Und zu guter Letzt, und das ist jetzt eben, wenn wir schon wieder, also jetzt nochmal wieder Richtung Daten schauen, das ist so in dieser alten analogen Welt, ist es eigentlich alles relativ einfach. Die Komplexität kommt erst durch das Thema Digitalvertrieb und alle Dimensionen, die man damit bemühen kann, sei es direkt oder indirekt, sei es Marktplatz oder irgendeine andere Form von digitaler Vermarktung, also zum Beispiel bei unserem Partner am Point of Sale durch so eine Art verlängerte Ladentheke. Und das musst du dir schon mit vielen KPIs anschauen und die sind auch unterschiedlich. Also das KPI für das Konzept verlängerte Ladentheke hat eine völlig andere Dimension als E-Commerce, Performance Marketing oder die KPIs, die wir dabei CRM bewegen, als für uns noch relativ junge Geschäftseinheit. Und das musst du halt entwickeln. Ja, ich kann auch nicht sagen, dass ich da von vornherein mit einem völlig fertigen Set an die Story rangehe und sage, oh ja, jetzt weiß ich ganz genau, wie ich auf CRM schaue. Nee, das ist nicht so. Da hast du schon eine Grundidee, was du da eigentlich wissen willst. Man, so schwer sind auch manche KPIs auch nicht zu entwickeln. Aber es gibt dann halt Spezialthemen, wo du sagst, oh, das ist schon wichtig, so kann sich das entwickeln. Also, keine Ahnung, wie beeinflusst du den durchschnittlichen Warenkorb? Ja, also da hast du natürlich einen Treiberbaum im Kopf, aber da stelle ich mich nicht irgendwo hin und sag, oh, ich hätte da einen Treiberbaum, sondern da redest du halt mit deinen Kolleginnen und Kollegen und sagst, okay, was sind denn die Dinge? Was sind eure Meinung? Was beeinflusst dieses Thema denn da besonders? Jetzt ist vielleicht der Warenkorb nicht so das beste Beispiel dafür, aber da gibt es schon eine ganze Menge Sachen, über die man reden kann. Und das Entscheidende ist dann, dass du mit den Kolleginnen und Kollegen dann auch Vereinbarungen darüber triffst, welche Zielsetzung wir denn dann auch adressieren, welche Maßnahmen auch passieren. Ja, also dieses klassische, wer macht was bis wann, das ist schon wichtig. Und dann entsteht da auch eine Performance und dann siehst du Ergebnisse, die sind gut, mal nicht so gut. Ja, und dann führt man halt Dialoge darüber, was haben wir da jetzt in den Daten gesehen, was haben wir adressiert, was dabei rausgekommen. Und dieses Set ist auch so ein bisschen beweglich. Ja, es gibt so ein starres Gerüst für gewisse Themen, aber andere entwickeln sich. Und ja, so geht man halt vor. Also ich zumindest.
Du bist ja schon 7 Jahre bei Falke. Wenn man sich so ein bisschen vor den 7 Jahren vielleicht euer E-Commerce anschaut und jetzt euer E-Commerce anschaut, ich weiß nicht, über was für Zahlen du gerne bereit bist zu sprechen, scheint es schon den Eindruck zu machen, dass es gut läuft. Also von daher ist deine Methode ja auch wirksam, was sehr spannend ist. Genau. Die Frage eigentlich, ja. Magst du über Zahlen sprechen?
Ja, über ein paar Zahlen kann ich sicherlich sprechen, zumindest über die wir natürlich auch veröffentlichen. Ja. Vielleicht mal so vom Grundgerüst her, so nochmal vielleicht ein bisschen über Falke. Also Falke hat ja 3000 Mitarbeiter, davon haben wir 1000 in Deutschland. Wir haben so 8 Produktionen und wir sind mit knapp 21.000 SKUs, also Stockkeeping Units, am Markt unterwegs. Davon sind so 6.000 pro Jahr, werden ausgetauscht, also in der Frühjahrsaison, in der Herbstsaison. Also ich sage jetzt mal der Einfachheit halber 50-50, 3000, die sich an den aktuellen Modekollektionen orientieren, weil wir zu der Farbwelt der einzelnen Saison passen müssen. Und die Situation, vor der wir dann jedes Jahr stehen, ist, dass wir diese am Markt auch in entsprechender Art und Weise platzieren müssen und mit diesen 21.000 SKUs plus die zweite Marke Burlington, die wir ja auch noch vermarkten. Also wir machen ja neben Falke auch Burlington und dann haben wir noch ein paar andere Aktivitäten. Haben wir im Jahr, Geschäftsjahr 2022 als Falke Gruppe etwas über 260 Millionen Euro veröffentlicht als im Bundesanzeiger. Das kann man ja nachlesen, das ist ja kein Problem. Und was machen wir davon jetzt zum Beispiel digital? Da müsste ich jetzt mal sagen, was ist denn aus meinem Verständnis heraus digital? Also wir haben zum einen unser direktes Business, dann haben wir das Marktplatz-Business, dann bedienen wir den sogenannten E-Tail, also das Thema Marktplatz als Vendor. Also wir machen nicht ein reines Marktplatz-Business, sondern wir machen das sowohl im Seller- als auch im Vendor-Bereich. Ja. Dann haben wir aber natürlich auch unsere Partner, die wir versorgen, also unsere großen Handelshäuser, die große eigene Initiativen haben, versuchen wir zumindest sehr nah dran zu sein, versorgen die mit den entsprechenden Contents, mit den entsprechenden Know-how, was von unserer Seite aus da für unser Bereich notwendig ist. Und zu guter Letzt haben wir auch sowas, hatte ich eben schon mal erwähnt, sowas wie eine verlängerte Ladentheke, wo jeder Händler vor Ort aus unserem großen Lagerbestand entweder zu sich in Laden oder als Dropshipment direkt zum Kunden agieren kann. Und dieses ganze Universum macht sicherlich inzwischen ein Drittel ungefähr von dem aus, was da unser Umsatz ist. Und das ist eine sehr schöne Entwicklung. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass wir vor, ich sag mal so 7, 8 Jahren da sehr, sehr klein aufgestellt waren.
Martin, Daten sind ja kein Mittel zum Selbstzweck sozusagen. Jetzt hast du gerade erzählt, wie toll die Reise eigentlich bei euch im E-Com ist. Kannst du ein bisschen mitnehmen, was du vorgefunden hast und wo dir, in welcher Form dir auch Daten geholfen haben, das dann weiter voranzutreiben, wo ihr jetzt steht?
Dann will ich das mal kurz skizzieren. Also ja. Was ich vorgefunden habe 2017, war ein kleines, feines und hochmotiviertes E-Commerce-Team und ein E-Tail-Team, so wie ich das nenne. Also ich teile ja das Retail, E-Tail, E-Commerce, ja, so für mich in diese drei Dimensionen. Bei E-Tail rede ich immer über das Thema eigentlich Vendor-Business im Marktplatzbereich. Und auch da war ein kleines, aber über die verschiedenen Vertriebskanäle aufgeteiltes Thema. Jetzt, wir haben ja große Vertriebskanäle, die heißen Legwear, die heißen aber auch Sport und die heißen Fashion. Das sind die drei Dimensionen, über denen wir dann sind. Und alles war irgendwie ein bisschen verteilt. Gute Leute, aber eben nichts, was eine einheitliche Initiative erlaubt hätte. So, der E-Commerce-Bereich, wie gesagt, war so von den Leuten her schon wirklich gut aufgestellt, wirklich sehr interessante Profile dabei, hochmotiviert, wie gerade schon gesagt. Und im Kern habe ich die eigentlich machen lassen. Ich glaube, das muss man fairerweise sagen. Also ich habe die ein bisschen protected vor dem, ich sag mal, vielleicht auch vor der eigenen Organisation, weil das Thema E-Commerce bei 2017 nicht an jeder Stelle für jeden so völlig nachvollziehbar, warum das denn jetzt so eigentlich sein muss. Und ich habe dann mit viel Informationen versucht, der ganzen Unternehmung nochmal näher zu bringen, warum denn das jetzt eigentlich notwendig ist, dass wir uns in dem Bereich entwickeln. Wenn man mal drauf schaut, was in unserem Umfeld passiert, also jetzt, ich nehme jetzt nur mal deutsche Zahlen, jetzt stellvertretend für alles das, was so weltweit passiert, dann haben wir, und mal kurz aus der Erinnerung, Reporte, 2015 hatten wir, glaube ich, 57.000 Händler in Deutschland, die irgendwas mit Textil gemacht haben. Und 2020, also im Jahr vor der Pandemie oder in der Pandemie, waren das nur noch 44.000. Das heißt, da sind innerhalb von 5 Jahren, sind wir eben 24% der Händler einfach nicht mehr da gewesen. Und wenn du 100% deines Umsatzes eben mit Händlern machst, im reinen Wholesale-Business, so wie wir das nennen, dann läufst du automatisch auf ein Problem. Ja, und das Thema E-Commerce-Geschäft ist etwas, was sich ja sowieso für den Textilbereich deutlich entwickelt hat. Jetzt muss man sagen, dieser ganze Modebereich, Textilbekleidungsbereich, ist heute, ich denke, immer noch der größte Bereich im Bereich E-Commerce, war es aber in der letzten Dekade noch nicht. Da war der Bereich Consumer Electronics eigentlich so der umsatzstärkste Bereich, Consumer Electronics und IT. Das war ja das Segment, in dem ich unterwegs gewesen bin. Das heißt also, ich hatte schon viel Erfahrung über die Dynamiken, die da in diesem Markt entstehen. Und das, was wir halt tun mussten, ist, dass das E-Commerce-Team mit seinen Ideen sich frei entfalten konnte. Hm. Ja, und dann triffst du natürlich auch mit dem Team zusammen ein paar Entscheidungen, die dann in den Investmentbereich gehen. Also zum Beispiel, wir haben damals aus einem, ich glaube, wir hatten früher Magento ursprünglich als Shopsystem, sind dann auf eine Eigenentwicklung gegangen mit einer Agentur, die für uns sehr vielversprechend waren. Heute sind wir da wieder weg. Also im Jahr 2020 sind wir zu Novomind. Ich weiß nicht, wer die kennt. Ja, das ist schon ein sehr großer Betreiber von Portalen auch für andere große Kunden, die am deutschen Markt unterwegs sind. Aber die musste da halt machen lassen. Und das natürlich ja immer wieder füttern und dafür sorgen, dass da was passiert und auch wieder die Ergebnisse analysieren. Ja, und da gibt es natürlich die Standard-KPIs, auf die jeder E-Commercer schaut, auf Traffic bis Conversion Rate. Das ist ja Standard, ich glaube, da müssen wir nicht viel drüber reden. Und dann schaust du halt in spezielle KPIs, ja, bis hin zu, hast du die Ware oder hast du die Ware nicht? Also das Thema Warenverfügbarkeit in so einem Shop ist natürlich ein Riesenthema. War ist im Übrigen auch für Falke. Und in diesem E-Tail-Bereich, da habe ich das Thema zentralisiert. Also das war in den verschiedenen Ländern, jetzt rede ich mal über Deutschland vielleicht ein bisschen hinaus, in den verschiedenen Ländern. Und wir haben gesagt, okay, wir brauchen da eine andere Kompetenz. Du kannst nicht einem Vertriebler, der sonst einen Retailer betreut, also den stationären Fachhandel betreut, dem kannst du nicht sagen, hey, verkauf mal bitte an eine große Plattform Ware, weil das fliegt dir ja an jeder Ecke um die Ohren. Ne? Das ist, da gibt es eine große Motivation, besonders viel Menge zu verkaufen und viel Menge im E-Commerce, das führt auch irgendwann mal zu Problemen. Ne? Und dann wird die Ware nicht ordentlich dargestellt, dann ist die Art und Weise, wie unsere Produkte, die Produktwelten, die Bilderwelten, die Textwelten, alles das, was da passiert, das wird dann sehr heterogen. Also war damals die Entscheidung, relativ schnell das alles zusammenzubringen, zu zentralisieren. Ich habe mir jemanden am Markt geholt, der sich wirklich mit dem Thema ETL auskennt. Der ist auch heute noch mein Chef an der Stelle und der ist wirklich hochkompetent und weiß genau, was diese Marktplätze, diese ETLer da also alle brauchen. Und der kriegt quasi aus ganz Europa diese Kunden zentral, weil wir dort auch die Content zentral pflegen und dafür sorgen, dass die Marke Falke tipptopp präsentiert ist. Weil das ist eigentlich das Einzige, was mich interessiert. Ich habe keine besondere Tendenz zu sagen, ich verkaufe links oder rechts. Ja, da gibt es natürlich Themen, wo der Deckungsbeitrag gesteuert schon an das ein oder andere schaust und steuerst. Aber am Ende der Tage geht es mir darum, dass jeder Konsument die Marke Falke, egal ob er im Handel kauft, auf dem Marktplatz kauft, ob er stationär oder online kauft, wirklich das Markenerlebnis von Falke in idealer Weise einfach genießen kann. Und dafür ist es wichtig, dass du gewisse Dinge halt zentralisierst. Und wenn du das machst und dann auf gewisse, sagen wir, Reports schaust, du dafür sorgst, dass du auch mit einer Nachhaltigkeit monatlich dahinterher bist, dass die Dinge, also das kostet dich auch selber sehr viel Energie. Ne? Du musst wirklich hinterher sein und ständig im Dialog und auch in Partnerschaft mit deinen Vertriebskanälen arbeitest, dann für meine Begriffe entsteht da automatisch Erfolg. Ja, in einem Markt, der sich ja sowieso dynamisch gut entwickelt hat über die letzten Jahre, jetzt nochmal mit der Sonderkonjunktur, Corona natürlich. Aber ja, das sind die Dinge, auf die man dann halt so schaut.
Martin, ich bin ja ein großer Freund von Architektur, Kultur und Organisation. Mhm. Und es klingt bei dir sehr nach, und ohne dich jetzt zu sehr auf eine zu provokante Frage zu stellen, aber architekturmäßig vor 7 Jahren höchstwahrscheinlich eher Brownfield. Hast ja gerade so ein bisschen erzählt, dass du noch nicht so saubere Strukturen vorgefunden hast. Ich glaube, da war auch die Zeit E-Commerce, digital noch sehr im Wandel. Wie hast du das denn aufgeräumt? Weil man wissen ja immer selber, du brauchst eine Architektur, eine saubere, um überhaupt die Daten sauber zu erheben, dann darauf zu steuern. Was hast du da vorgefunden und hast du das,
Ja, also was habe ich vorgefunden? Ich meine, jetzt hat Falke schon vor meiner Zeit wirklich einen fantastischen Job gemacht. Die haben sich nämlich gedacht, wenn wir es nicht genau wissen, fragen wir mal jemand. Ja. Ja, und dann hat man sich 2013 das Fraunhofer-Institut reingeholt, die sich das sehr genau angeschaut haben und haben gesagt, hey, ihr habt da so 47 verschiedene Systeme. Ui. Also das wäre ja immer so ideal, wenn das nur 17 wären. Ja. Also ich glaube, das waren jetzt so die Zahlen. Ja. Ja. So, und dann bin ich 2017 gekommen und stelle fest, dass von dem, was man sich da vorgenommen hat, jetzt noch nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Ja. Ja, jetzt muss man sagen, wenn man im laufenden Betrieb versucht, so ein Brownfield-Thema wirklich anzufassen und wirklich zum Erfolg zu führen, da brauchst du schon unfassbar viel Energie. Du brauchst wirklich Disziplin, Nachhaltigkeit in der eigenen Disziplin, um das dann auch zu tun. Das Kernthema ist für uns sicherlich das Thema ERP-System für Falke. Ja, wir sind im 129. Jahr. Da kann man sich vorstellen, wir haben teilweise ein paar neue Systeme. Wir haben aber auch ein paar richtig alte Systeme. Und das muss man halt mal konsolidieren. Und da ist jetzt nicht so unfassbar viel Know-how jetzt von mir persönlich reingeflossen, außer dass ich gesehen habe, okay, das, was da so von Fraunhofer Institut war, dass das so zu, ich sag mal, 95% auch 2017 noch gestimmt hat. Also haben wir erstmal angefangen, so ein neues ERP-System einzuführen, in dem Fall Microsoft AX On-Prem. Und das haben wir bis 2019 gemacht und das hat auch, ich sag mal, eigentlich gut funktioniert. Also wenn man so ein System für den Finance, Logistik und Einkaufsbereich umsetzt, dann ist das ja schon OP am offenen Herzen. Also das soll dann besser funktionieren. Ja, und das hat auch funktioniert mit den typischen kleinen Kinderkrankheiten, die da automatisch mit einhergehen, weil gewisse Prozesse sich ändern und gewisse Dinge, die man vorher geplant hat, dann doch nicht so ganz so waren, wie man das dachte und sich irgendwas dann doch ein bisschen anders verhält. Aber im Grundsatz hat das dann funktioniert. Wir haben aber 2019 dann nochmal die Fraunhofers geholt, haben gesagt, jo, schaut euch das nochmal an, das, was wir jetzt da so als Strategie entwickelt haben, weil das natürlich auch ein Dialog war, das, ja. Na, mit unseren IT-Leuten, mit dem Business, ja, jetzt haben wir einen großen Operations-Bereich mit Produktion, ne, weil wir als Ziel haben wir komplett F&O, also Finance und Operation umzustellen. Wir haben gesagt, okay, sind wir da noch auf dem richtigen Weg? Ja, und das hat dann mit Corona erstmal alles ein jähes Ende gefunden. Ne? Nicht der E-Commerce-Bereich, den haben wir super weiterentwickelt. Ganz im Gegenteil, diese Umstellung von einem selbstprogrammierten Portal hin zu diesem iShop, das da die Basis von Novomind ist, haben wir quasi wenige Wochen vor der Pandemie gemacht, also am 1. Januar. Ja gut, das wussten wir natürlich nicht, was da passiert. Ne? Ja. Aber das hat wirklich gut funktioniert und saßen dann wirklich auf einer Hochleistungsrakete als Shopsystem. Ja. Jetzt muss man wissen, wir haben 88 Ländershops. Ja, also wir vermarkten mit zwei Marken, Burlington und Falke als unsere Kernmarke natürlich, in ungefähr 30 Länder. Ja, wir haben noch ein Outlet in den entsprechenden Ländern und haben dazu noch, und der gilt in der Tat separat, ein Falke USA, weil das auch eine separate GmbH ist, ein USA Online-Shop. Das heißt, wir brauchen etwas, was wir gut bearbeiten können, gut skalieren können, wo wir, ich sag mal, wenn du so viele Shops hast über verschiedene Länder in so vielen Sprachen auch, mit ganz vielen Zahlsystemen, mit 7 Währungen. Also das musst du schon über eine gute Software machen, da reicht so ein Standard, ich sag mal, Anbieter nicht mehr, wie man sie heute vielleicht, wenn man ein kleinerer Händler ist, dann so nutzen kann. Und das musst du halt angehen, das musst du umsetzen. Das war jetzt für uns etwas, was eine wichtige Entwicklung war, auch für die Skalierbarkeit nachher natürlich dieser ganzen Geschichte. Aber unser Kernthema bei Falke, wenn es um Thema Daten geht, wenn es um das Thema Prozesse und Operations geht, das ist doch eigentlich eher so dieser ERP-Bereich, die Kassensysteme Richtung Retail, die dann muss man zugegebenermaßen auch, dadurch, dass wir sehr viel Produktentwicklung und Design natürlich umsetzen in Produkte, auch dieses ganze Product Lifecycle Management System, was wir da vorgeschaltet haben, das, was wir, bei uns heißt das Text Define, was wir auch aus 3 Systemen zusammenführen mussten. Also wir haben schon eine ganze Menge tun dürfen, muss man sagen. Davon ist sehr vieles gut gegangen. Einiges hat auch mal geklemmt, wie das bei solchen Projekten natürlich immer der Fall ist. Aber ja, das ist so ein bisschen die Story zu deiner Frage.
Was mich ein bisschen beeindruckt hat, ist, dass du schon an langen Zielen festlegst. Ich hab das Gefühl, ihr habt bewusst Entscheidungen getroffen, die längerfristig sind, die auch nicht Quick-Wins sind, sondern die eigentlich für Falke, für die Zukunft viel relevanter sind. Dieses, was du jetzt gerade besprochen hast, ich glaube 47 und circa 17, wenn ich es richtig im Kopf habe, also Tools stark zu reduzieren, erstmal ein richtiges Tool einzuführen und ihr seid ja im laufenden Betrieb, ihr macht 260 Millionen Euro Umsatz, da kannst du nicht mal kurz ERP ausstellen, da kannst du nicht mal kurz den E-Shop ausstellen, sondern du schaffst es eigentlich, ein gutes Spagat zu: Was muss ich langfristig machen und wie kriege ich dann auch kurzfristig teilweise umgesetzt, was du gesagt hast, Execution?
Ja, also ich glaube, das ist jetzt der Vorteil in einem Familienbetrieb.
Ja.
Na, also wir haben ja 2 Familien und 2 Inhaber von der ganzen Firma Falke, das haben wir, der Paul Falke und Franz-Peter Falke, ja, die jeweils zu 50% Inhaber von Falke sind und die schauen nicht kurzfristig. Da geht es auch nicht um kurzfristige Gewinnoptimierung, Gewinnmaximierung. Natürlich wollen wir Gewinn machen und auch besser gestern als morgen. Aber die Entscheidung, die beiden Herren treffen, und ich bin sehr viel mit beiden im Dialog, das ist Teil natürlich meines Jobprofils. Wir schauen immer schon auf den langen Horizont, auf den weiten Horizont und eben nicht, wie können wir morgen unbedingt erfolgreich sein. Und die Dialoge, die ich auch mit den Herren habe, da geht's nicht um das heute und morgen. Also natürlich auch, weil ich ja vieles mit denen auch bespreche, was so teilweise ein bisschen operativer ist, gar keine Frage. Aber ich schaue mit denen schon sehr auf den Horizont, ne? Also eine Supply Chain Strategie, eine IT Strategie, das muss man schon langfristig tun. Und ich habe auch kein kurzfristiges Assignment. Ja, im Gegenteil. Also die Herrn Falke und ich haben schon im Kopf, dass wir ein bisschen länger miteinander arbeiten wollen. Und deswegen ist das jetzt auch schon 7 Jahre. So, und deswegen erlaubt mir das auch, diese Situation eben nicht dafür zu sorgen, dass ich jetzt innerhalb eines CEO-Assignments von 3 Jahren zwangsläufig KPIs abliefern muss. Ja, das erwarten die Herren natürlich trotzdem, das ist ja gar keine Frage. Aber es geht nicht darum, dieses Unternehmen in ein erfolgreiches Jahr zu bringen, sondern es geht darum, diese 4. Generation, die beiden jetzt darstellen, auch für die 5. Generation und die 6. Generation möglich zu machen, weil die beiden Herren haben schon im Kopf, dass sie eigentlich die Firma, ja, wie wir das auch mit der Umwelt immer so schön sagen, ne, nur als Platzhalter, als Stammhalter für ihre Kinder zwischenmanagen dürfen. Und da passiert nichts Kurzfristiges. Also wirklich strategisch wichtig, das ist schon gut durchdacht und immer, ja,
find ich gut,
auf dem weiten Horizont gezogen.
Sehr spannend. Definitiv. Jetzt waren wir ja heute so ein bisschen in der Logistik und die es interessiert, haben die Möglichkeit, das jetzt auch mal auf Video zu sehen, wenn sie auf YouTube wechseln. das ist ja auch nicht von heute auf morgen entstanden. Das sind ja auch alle strategische Entscheidungen. Das zeigt ja auch, wie du gesagt hast, von einem kleinen E-Com-Share jetzt zu einem großen digitalen Share, wenn man es wie Digital-Share nennen kann. Was waren deine Ideen dahinter? Weil wenn man sich Logistik mal anguckt, da wird doch schon mit einer Menge mit Daten gearbeitet.
Werbung in eigener Sache.
In den letzten 2 Jahren habe ich über 6 Bücher geschrieben, 200 Podcast-Folgen aufgenommen und ich habe mir überlegt, wie bekomme ich diese ganzen Informationen jetzt nochmal anders verpackt und in einem Mehrwert für euch kommuniziert. Mit meinem Team habe ich jetzt über 6 Monate mal drüber nachgedacht, was kann das denn sein, und habe viele Ideen verschmissen und dann auch doch wieder angefangen. Es wird jetzt demnächst einen Videokurs geben, in dem ihr die Möglichkeit habt, alle Informationen, die ich über die letzten Jahre erarbeitet habe, wie wird ein Unternehmen datengetrieben, auf was muss man dabei achten, was sind Fails und vor allem, was sind aber auch gute Vorlagen, die man nutzen kann, um erfolgreich zu sein. Von daher nutzt die Chance, meldet euch bei mir und ihr bekommt Zugriff zu diesem Videokurs. Ich schicke euch alle Informationen dazu. Er kostet natürlich was, aber für die Leute, die am Anfang direkt zuschlagen, habe ich auch einen großen Rabatt. Ich freue mich.
Ja, das ist so. Also das Thema Logistik, wenn ihr das jetzt einspielt, dann wird man ja ein bisschen davon sehen. Ja. Ne? Also haben wir jetzt schon sehr darauf ausgerichtet, dass wir in der Zukunft in der Lage sind, sowohl unser B2B-Business erfolgreich zu machen, aber auch ein D2C-Thema oder auch von mir ist ein B2B2C-Thema zu adressieren. Also ich habe eben über verlängerte Ladentheke gesprochen. Auch da schickst du dir ein kleines Paket hin. Und dafür muss die Logistik einfach fähig sein. Ja, wir haben früher Millionen Socken versendet und haben das immer in großen Kartoneinheiten gemacht, ne? So ein klassisches B2B-Business. Und auf einmal werden die Pakete immer kleiner. Und dann stellst du fest, dass deine ganze Organisation einfach nicht mehr in der Lage ist, vielleicht sogar die gleiche Anzahl an Socken, aber in viel kleineren Stückpartien eben auf einen LKW zu bringen. Ja? Und vor allen Dingen in der Geschwindigkeit, wie du das brauchst. Weil E-Commerce muss halt ein bisschen schneller ticken, ne? Als wie wir das heute ja im B2B-Business haben. Wobei wir dort auch ein hohes Leistungsversprechen eigentlich unseren Kunden gegenüber haben hinsichtlich der Geschwindigkeit. Aber D2C tickt da schon noch ein bisschen anders. Und dann kommst du irgendwann an Leistungsgrenzen mit deiner Infrastruktur, die du da hast, ja, die darauf ausgerichtet war, seit jeher ein B2B-Business zu machen, weil das ist das, was Falke groß gemacht hat. Und dann kommst du natürlich ins Überlegen, wie kriegst du das jetzt gelöst? Das überlegst du natürlich zu einem Zeitpunkt, wo du weißt, dass das alles noch geht, aber du möglicherweise mit einem gewissen visionären Forecast dahin gehst und sagst, naja, so in einem Jahr, wenn sich das weiterentwickelt, wird's dann schon knapp. Ja, also fängst du an zu suchen, beziehungsweise, also bin ja nicht ich, das sind ja immer die Teams von Falke, ne, mit denen ich dann Dialoge habe, meine Geschäftsleitungskollegen, in dem Fall hängt das Thema Logistik an, in dem Bereich Supply Chain, also mein Supply Chain-Chef, der dann sagt, okay, pass mal auf, also wir laufen da wirklich, und da schauen wir, das stellen wir natürlich fest in diesen Meetings, wo wir über Daten reden, wo wir über Monthly Performance reden, ne? Also die wie Fakten, viel, ne, on Search und Facts. Ja. So, dann schaust du da halt rein und denkst, na, das geht noch eine Zeit lang gut, aber wenn die Wachstumskurve so bleibt, dann geht das eben nicht mehr lange gut. So, und dann geht man eben auf die Suche, was sind Konzepte, die für beides passen, B2B, B2C. Wir haben ein Hochregallager. Ich glaube, das werden wir ja auch irgendwie im Video einspieler vielleicht mal sehen. Was eher auch B2B-orientiert ursprünglich mal aufgestellt war. Und dann entwickelst du halt ein Konzept, schaust dir an, was am Markt unterwegs ist und suchst dann irgendein Konzept, was dann möglicherweise auch eine Zukunftsfähigkeit hat, sich selber optimieren kann, wo schon eine gewisse KI drin steckt, in der, wo man Performance dann eben nicht nur in einer gewissen Struktur aufbaut, sondern dass das System sich in der Lage ist zu optimieren, und das ist das, was wir da jetzt gemacht haben und naja, was wir uns ja vorhin zusammen angeschaut haben.
Jetzt sind Daten ja eigentlich an ganz, ganz vielen Punkten im Unternehmen drin. Als CEO darfst du gemeinsam mit deiner Geschäftsleitung ja eigentlich alles überblicken. Kannst du sagen, wie du Sachen vielleicht priorisierst, weil alles kriegst du nicht auf einmal hin, hat man ja gerade gesagt gehabt. Was sind so spannende Themen, wie du glaubst, dass man Themen priorisieren kann?
Ja, das ist gar nicht so schwierig, wie sich das anhört mit der Priorisierung, ne? Weil wenn du mal in dein Business, wenn du mal in dein Businessmodell reinschaust, dann entdeckst du ja schon sehr schnell, was du tun musst, ne? Ja. So, also für uns, also gibt einen sehr einfachen Satz, der heißt, ein Unternehmen, was nicht wächst, stirbt.
Ja.
So, jetzt hat Falke über viele Jahre stabile Umsätze gemacht, aber stabil in einem sehr volatilen Umfeld mit sehr stark einbrechenden, ich sag mal, Handelszahlen oder Händler, die einfach nicht mehr am Markt zu finden sind, weil sie eben in Konkurs gehen, keine Nachfolgen haben, was da so alles so passiert. Na, da kommst du sehr schnell drauf, du sagst, okay, also das Thema Wachstum bringt sich da schon sehr automatisch schiebt sich schon in den Vordergrund. Ne? Das heißt also, du legst erstmal, mit welchen Hebeln wächst du da jetzt einfach? Und dann bist du sehr schnell in Kanaldenke und dann denkst du, naja gut, E-Commerce ist mal so ein Thema, ITER ist so ein Thema, der Fachhandel, Internationalisierung ist ein Thema, in welchen Ländern kannst du noch wachsen? Und dann kommst du natürlich zu sehr einfachen Schlüssen, die nicht immer einfach sind, danach in der strategischen Umsetzung, aber erstmal, wo schaust du dann als erstes hin? Und dann siehst du, dass Dinge funktionieren oder dass du gewisse Dinge anschiebst und dann stellst du fest, naja, da hängt ja eine Konsequenz dran. Und die Konsequenz ist dann möglicherweise, dass du anders produzieren musst, schneller produzieren musst, mehr produzieren musst. Und wenn du an dem Punkt dann angelangst und du modellierst ja deinen Erfolg hoch. Ja, also ich mache immer Midrange-Plan, also ich versuche 3 Jahre in die Zukunft zu schauen, mache das dann mit meinem Geschäftsleitungskollegen, der Vertriebskollege sagt, na, ich kann mir das vorstellen. Und dann gibt es einen Dialog, dass diese Supply Chain, naja, wenn du jetzt aber dieses Umsatzvolumen, das hier ist, dann bedeutet das für mich X. Ja, dann muss ich halt mehr produzieren, anders produzieren, woanders produzieren. Ja, also wir machen, ich sag mal, über 90% unserer Produkte, ich glaube 93% ist die aktuelle Zahl unserer Produkte in unseren eigenen Werken. Und da gibt es so ein paar Produkte, die wir vielleicht mit Partnern machen, also die mit unseren Garnen, unseren Chemikalien, mit unserem Support vor Ort uns dann helfen. Ne? Wir sagen, okay, na, da müssen wir uns doch von draußen vielleicht das ein oder andere Produkt reinholen, ja, was für so Volumentreiber zum Beispiel. Und das sind Dinge, die entscheidest du dann auf dem Weg. Und dann bist du automatisch in der Diskussion, wie sieht deine Supply Chain Strategie aus? Also, haben ja 8 Werke, ne? Da musst du schon ein bisschen drüber nachdenken, was machst du wo, welche Qualitäten, welche Fähigkeiten hast du in den einzelnen Werken, um das, womit du dein Wachstum generierst, auch zu tun. Also vieles ergibt sich quasi auf dem Weg. Ne? Also wenn du die Grundsatzentscheidung getroffen hast, du willst wachsen, ja, wir hätten auch sagen können, naja, für die Zukunft gehen wir eher den Weg in die Konsolidierung, ja, wir fahren mal unsere Kosten runter. Wäre ja auch möglicherweise ein Weg gewesen. Ja. Ne? Aber dafür hat sich der Markt einfach nicht angeboten. Jetzt lasse ich Corona mal eine Sekunde außen vor. Das waren natürlich 2 schwierige Jahre für die gesamte Weltwirtschaft und so natürlich auch für Falke. Aber im Kern ist mit dieser Grundsatzroute, ich will wachsen, steht schon eine Menge fest. Und alles andere, wenn du das wirklich durchdenkst, ja, und wenn du auf deine Daten schaust und wenn du modellierst, wenn das wirklich eintrifft, was du dir da vorgenommen hast. Und dann siehst du ja an einzelnen Stellhebeln, bist du vielleicht sogar erfolgreicher als das, was du dachtest. Oder bist du weniger erfolgreich. Das hat immer Konsequenzen. Und wenn du diesen stetigen Dialog führst, immer auf die Fakten schaust, immer genau auch dafür sorgst, dass du nicht alleine, sondern mit den Kollegen in einem Dialog bist, der diese Fakten dann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, analysiert und auch Schlüsse daraus zieht, dann glaube ich, ist Management nicht das Schwerste. Das Umsetzen nachher, die Disziplin dahinter, das halte ich für den größten und schwierigsten Teil, weil das ist uns allen nicht in die Wiege gelegt. Also tolle Gedanken, tolle Ideen, tolle Strategien haben viele Menschen. Das Tun, das Machen, das Umsetzen, ne? Das ist das, was dann für mich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt.
Ja, was du aber schaffst durch diese monthly Reviews immer wieder zu überprüfen und zu gewährleisten, dass es ist oder schafft auch einfach ja für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Transparenz, die man dann hinterherlaufen kann.
Jetzt ist das Thema, in die Daten zu schauen, das ist ja kein Hobby, ne? Das macht ja keiner so richtig freiwillig und wenn dich keiner danach fragt, dann lässt du das auch besser sein, weil das, also wenn du nicht so ein Eigeninteresse, eine Eigenmotivation hast, ne? So, und auch als ich jetzt 2017 zu Falke gekommen bin, ja, Falke stand stabil, Falke spielt eine ganz große Rolle bei ganz vielen Partnern und dann fühlst du auch eine gewisse Sicherheit auch als Vertriebler. Und da kommt da so ein neuer, frischer CEO daher und fragt dich auch mal Fragen, die hast du noch nicht gehört. Und stellt dir auch mal eine Frage zu dem Kunden Nummer 60 oder 180. Warum geht da der Umsatz runter und was passiert bei dem Kunden? Oder auch so Dinge wie, der Umsatz geht rauf, der Deckungsbeitrag nicht. Erklär mir das mal bitte. Ne? Die Ratio passt auf einmal nicht mehr. Und dafür baust du erstmal ein Reporting auf. Und das ist in der Tat, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, etwas, was ich am Anfang direkt gemacht habe. Und dann gehst du daher und schubst die Kollegen freundlich in die Daten. über Frage, Antwort. Und das sind nicht immer schöne Meetings, das will ich nicht sagen. Aber also ich habe da Spaß dran, das ist gar keine Frage, weil ich da vielleicht da so ein bisschen nerdig unterwegs bin, was das Thema angeht. Ne? Weil mich interessiert das einfach, warum performen wir? Und wenn du auf der Suche nach Potenzial bist, dann schaust du erstmal da, wo du bist, bevor du anfängst, versuchen, Dinge zu adressieren, ja, von denen du vielleicht nicht so die rechte Ahnung hast. Und Potenzial liegt ja überall, ne? Auch im stationären Handel liegt für uns noch Potenzial.
Ja, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja, und was ganz, glaube ich, ganz, ganz viele Unternehmen gerade feststellen, ist, man kann jetzt nicht einfach in die Hände klatschen und sagen, jetzt machen wir Data, sondern es ist ja, was du ja gerade beschrieben hast, man guckt sich Zahlen an, man schafft Transparenz, man achtet darauf, dass man es dann auch wirklich umsetzt, also ein kultureller Wandel. Wie hast du das empfunden bei euch?
Ja, ich hatte ja vorhin schon mal darüber gesprochen, ne? So, das Thema Transformation und Change sind für mich zwei Dimensionen, ne? Das Was und das Wie. Was, glaube ich, haben wir gerade schon sehr intensiv besprochen. Aber das, wie wir miteinander in der Organisation umgehen, wie wir ein gemeinsames Verständnis für eine veränderte Leistung, vielleicht sogar veränderte Leistungsbereitschaft im Unternehmen erzeugen und was Mitarbeiter treibt, antreibt, motiviert, was auch nicht, da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen. Also wir haben das, wir sind da noch mitten im Prozess, ne? Das ist ja nichts, was man sagt, das ist jetzt heute abgeschlossen, nein, du fängst irgendwas an und dann ist das morgen, ist das durch. Also wir haben erstmal für uns eine Analyse gemacht, ne? Also mein CHRO, der sehr spezialisiert auch auf diesen Themen unterwegs ist, und ich habe in meiner, ich sag mal, Transformationshistorie, die ich da in verschiedenen Firmen begleiten durfte, auch das eine oder andere schon machen dürfen. Am Ende der Tage haben wir erstmal drauf geschaut, wie ist denn der aktuelle Status der Kultur? Ja, also wir haben eine ganze Menge über den Management Cycle geändert, also Monthly Performance Review jetzt mal als das Beispiel, was wir eben ein bisschen bemüht haben. Ja, also in einem stetigen Zyklus Performance beobachten, besprechen und am Ende der Tage versuchen, eine Änderung herbeizuführen. Aber auch das macht natürlich was mit den Menschen. Ne? Das sorgt dafür, dass sie eine andere Arbeitsweise haben, dass sie in solchen Meetings anders vorbereitet kommen, dass sie sich anders Zeit nehmen. Ne? Weil sie auf einmal, ich sag mal, vielleicht auch einen Ticken weniger mit dem Kunden reden können, aber dafür mit mir einen qualifizierten Dialog führen müssen über gewisse Teilaspekte. So. Und das ist für ein, ich sag mal, Unternehmen wie Falke mit so langen, auch teilweise Erwerbsbiografien, ja, also 25 Jahre bei Falke ist überhaupt gar keine Seltenheit, ne? Also dieses Jubiläum feiern wir hier sehr, sehr häufig.
Wir sind heute an einem vorbeigelaufen.
Das ist richtig, ne? Da hing eine Girlande, ja. Da habe ich noch die gefragt an die Kollegin, ob sie Karneval feiert oder wofür die Girlande da ist, ob sie sich schon vorbereitet auf Rosenmontag. Ja. Nee, in der Tat, das war ihr Jubiläum. Das war natürlich ein ganz, ganz netter Dialog. Ja. Aber ja, das ist jetzt keine Seltenheit. Ne? Und wir haben auch 30 Jahre und 40 Jahre. Also wer bei Falke mal die Lehre angefangen hat, ne, der darf ja, mit, wenn er etwas über 60 ist, dann schon auf 40 Jahre zurückschauen oder mehr. Und das ist natürlich etwas, was ein Unternehmen auch prägt.
Ja.
Ja. Und dieses lange Zusammensein zwischen den Kolleginnen und Kollegen hat natürlich auch ein Verhalten. Ne, man kennt sich, man weiß, wie man miteinander umgeht. Man hat mal gute, mal weniger gute Zeiten miteinander erlebt. Vielleicht gibt es auch mal persönlich mal das eine oder andere, was zwischen den einzelnen Personen dann mal funktioniert oder auch nicht funktioniert hat. Und das spiegelt so eine Kultur dann wieder. Und dann kommen wir in eine Situation, wo sich auf einmal vieles ändert. Ja, der E-Commerce wächst ganz stark und wir sind da gar nicht so richtig Teil davon. Der Fachhandel wird immer weniger, ja, und wir sind da aber ganz besonders vertreten. Wir haben eine Situation, wo wir sagen, wir wollen uns als Unternehmen massiv verändern, aber eigentlich war ja gestern auch alles gut. Und diese Spannungsfelder, in denen man dann erstmal da ist, und man sagt, okay, wir machen morgen mal irgendwas anders. Da sagt ja jeder, ja, warum? Hm. Na, das musste er erstmal verstehen und das. Na, nur weil ich jetzt da freundlicherweise mal um die Ecke turne, muss das ja nicht heißen, dass jeder sagt, ja Mensch, ist ja toll, du bist ja CEO und deswegen muss das jetzt passen. Ja. Sondern ganz im Gegenteil, du bist hier der Neue, du willst da jetzt irgendwie was anders machen als vorher, erklär mir mal bitte warum. Und nur weil ich es jetzt einmal gesagt habe, das heißt das ja noch lange nicht, dass das so stimmt. Ne? Und übrigens, irgendwann muss die Beweispflicht ja auch mal da sein.
Ja.
Ja. Und das muss man eben begleiten mit sehr viel Kommunikation. Ja, also ich mache jetzt zum Beispiel seit einigen Jahren so einen Videocast einmal im Monat, wo ich so 10, 15 Minuten im Durchschnitt mal so in die Unternehmung herein so ein Video in Deutsch und in Englisch mache, also auch für unsere internationalen Kollegen, und mal erkläre, wo stehen wir eigentlich mit unserer Performance? Wie funktionieren die einzelnen Vertriebskanäle? Wie funktioniert die Logistik? Wie funktionieren unsere Factories? Was bewegt uns gerade so bei Falke? Also das gibt so verschiedene Themen. Und davon gibt's so noch ein, zwei andere Formate. Also gibt's so ein 10 Minuten mit und dann lade ich einen Kollegen auf einen Kaffee ein und dann sprechen wir mal, und das wird dann auch natürlich per Video aufgenommen, sprechen wir mal über irgendeinen Umstand, was machst du eigentlich bei Falke und so, damit wir so ein bisschen bei Falke in Transparenz auch bekommen, was andere Kollegen so machen oder auch innerhalb einer Transformation, was hat sich da verändert auf dem einen oder anderen Job, dann auch passiert. Zum Beispiel ein E-Commerce, was vorher nicht da war und jetzt auf einmal dann da ist oder nur klein war, ne, kleine feine Zelle, gar keine Frage, und dann auf einmal größer wird. Das ist ja schon von Interesse. Ne? Was passiert denn da eigentlich? Ne? Das ist ja eigentlich nicht mein Business. Das muss man halt mal ein bisschen im Unternehmen erzählen. Dann das Thema Führung. Ja, also wenn ich es mal flapsig sagen will, jeder führt so, wie er will. Aber das kann ja nicht im Sinne eines Unternehmens sein, dass man sagt, jeder macht so, was er will, sondern wir wollen ja gewisse Regeln haben im Umgang, ne? Also wir wollen wertschätzend miteinander kommunizieren. Wir wollen idealerweise bei einer Fehlleistung oder bei etwas, was nicht gut funktioniert hat, nicht draufhauen, sondern mal sagen, hey, was ist denn da passiert? Was können wir denn besser machen, ne? Den Blick mal auf die positive Veränderung, die wir eigentlich haben wollten, richten und sagen, naja, okay, das hat jetzt mal nicht funktioniert. Wie gehen wir mit dieser Situation, mit diesem Spannungsfeld um? Und das muss man besprechen. Und jetzt haben wir, ich glaube, so im Mittelmanagement so 110 Leute, würde ich mal sagen, so hier im Headquarter und in der europäischen Zentrale. Und damit schon sehr lange darüber unterhalten, was verstehen wir eigentlich unter Führung? Ja, wir haben das auch mit Hilfe einer Agentur gemacht. Das ist jetzt nicht etwas, wo wir nur im eigenen Saft da uns geschmort haben, sondern wir haben gesagt, hey, liebe Agentur, schaut uns mal an. Was seht ihr denn da so? Und dann haben die uns den Spiegel vorgehalten und dann sagst du erstmal, aua, okay, aber fair, ne? Und dann überlegst du, was sind die Stellhebel? Ein Stellhebel ist garantiert Führung. Ja, weil wenn was gut machen kann oder kaputt machen kann, dann ist das Führung. Also wie gehe ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen oder in dem Fall jetzt mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um? Weil du willst informieren, du willst, dass die motiviert sind, du willst, dass die einsichtig sind, du willst aber auch von denen Feedback haben, du willst selber wissen, idealerweise als Führungskraft, wie kann ich mich denn eigentlich entwickeln, wie kann ich denn besser werden? Das ist nur nicht jeder Führungskraft in die Wiege gelegt, ne? So, und wenn man in Organisationen ist, die über viele Jahrzehnte gleich sind, wo auch sehr viel Respekt voreinander, vor Lebensleistung oder generell vor Leistung dennoch herrscht, dann ist es keine Selbstverständlichkeit, sich zum Beispiel Feedback zu geben. Und Feedback geben kann man lernen. Mhm. Ja? Also was die Motivation im Feedback? Und darauf setzen wir ab. Ne? Darauf haben wir erstmal alle Führungskräfte geschult über die, ich glaube, die waren in so, also mindestens 2-3 Tage, glaube ich, waren die komplett draußen mit Trainern, also in Kleingruppen, ne? Und das ging dann über mehr als, ich glaube, 1,5 Jahre so ungefähr ging das. Und wo wir erstmal darüber gesprochen haben, was verstehen wir unter Führung? So. Und die nächste Dimension, die wir jetzt noch zu adressieren haben, ist nicht nur einfach die Führungskräfte, wobei ich will nicht einfach sagen, weil so einfach ist es nicht, aber nicht nur Führungskräfte zu adressieren, sondern dafür zu sorgen, dass jeder Mitarbeiter das Gefühl hat, dass er versteht, warum ändert sich was? Was ist mein Beitrag in dieser Veränderung? Wo kann ich da helfen? Wo kann ich möglicherweise auch was kaputt machen oder fehlerhaft oder irgendwas in dieser Art und Weise, also nicht positiv dazu beitragen? Und da müssen wir halt einen Dialog drüber führen. Und das ist mit vielen Menschen schon eine Herausforderung. Aber das sind Themen, die man halt angehen muss.
Ja, das heißt, viel auch begleitende Kommunikation, um zu gewährleisten, dass eigentlich transportiert wird, was das Ziel dahinter ist.
Ja, also die Ausgangslage ist wichtig, ne? Also ja, wir müssen alle miteinander verstehen, dass gestern toll war, aber das so leider nicht weitergeht, weil die Welt um uns herum sich verändert. Und das hat spätestens, also damit meine ich jetzt gar nicht Falke speziell, ne? Aber ich glaube, die ganze Welt hat begriffen, dass mit Corona oder jetzt im Krieg in der Ukraine, ja, da hat sich so vieles verändert. Das begreifst du nicht nur intellektuell, sondern auch emotional, dass dann, also irgendwas muss anders werden. Das ist gar keine Frage. Corona, wir alle hatten irgendwie Angst um unseren Job. Geht diese Pandemie eigentlich mal irgendwie wieder weg? Und dann kamen wir wieder so ein bisschen aus den Startlöchern. Die Läden gingen wieder auf und so weiter. Ne, Hoffnungsschimmer, dann wieder zurück ein paar Monate später. Wieder der große Lockdown. Also das hat natürlich viel Negatives gehabt. Aber wenn man irgendwas Positives suchen möchte in diesem ganzen Kram, der da passiert, in der Volatilität unserer Umwelt, dann muss man sagen, ich glaube, jeder weiß, es muss anders werden. Ja, Geschäftsmodelle verändern sich, Chancen verändern sich, Risiken, an die man vorher nie gedacht hatte, die sind auf einmal da. Und das wirkt schon auf Menschen ein. Das ändert trotzdem nichts daran, dass wir alle sehr schnell wieder in alte Muster verfallen, dass wir alle sehr schnell wieder dabei sind, das genauso zu machen, wie wir es gestern gemacht haben. Und das muss man eben versuchen zu adressieren. Mit viel Kommunikation, wie du gerade schon gesagt hast. Aber lass uns mal ehrlich sein. Man ist auch mit dem Tagesgeschäft genug beschäftigt und kann auch da genug kommunizieren, dass das Thema, wir wollen was besser im Miteinander machen, das bleibt sehr schnell und sehr gerne auf der Strecke. Und ich erlebe das auch jeden Tag bei mir. Ne? Also wenn ich über KPIs rede, ja, wenn ich über Entwicklungen rede, wenn ich auf Daten schaue, da habe ich jetzt keine Kulturbrille auf. Ja, ich hoffe, ich verhalte mich immer korrekt und wertschätzend meinen Kollegen gegenüber, weil ich das hoffe, irgendwie ganz verinnerlicht zu haben, aber you never know, ne? So, weil wenn du da auf gewisse Themen drauf schaust und auch mit Energie, dann denkst du, hey, verdammt, das muss doch eigentlich besser gehen. Was ist denn da? Ne? Und wenn du dieses verdammt, das muss besser gehen im Kopf hast, ne, das kann ja auch durchaus mal, das muss ja nicht verbal passieren, ne? Körpersprache, Gestik, Mimik. Ja, also man kann sich ja durch viele Verhaltensweisen durchaus mal angegriffen fühlen. Manchmal reicht ein schiefer Blick.
Was heißt es denn für dich besser zu werden, ja? Also du hast ja jetzt gerade die Reise eigentlich bis jetzt beschrieben, aber wenn wir jetzt mal ein bisschen nach vorne kommen und ich ja derjenige bin, der dich jetzt kitzelt und sagt, aber wo geht die Reise hin? Was sind so die Schritte für die nächsten 1 oder 2 Jahren, wo du siehst, also verändert sich ja gerade viel im Thema, machen wir jetzt einfach mal Marketing, ja? Third-Party-Cookies verändern sich. Ich habe letztes Jahr ein Buch zum Thema Customer-Data-Plattform geschrieben. Ist es der neueste heiße Piep, oder wo geht die Reise für dich hin? Was sind Themen, die dich beschäftigen, wo du, glaube ich, selber für dich sagst, wie mache ich mein Businessmodell besser?
Das muss man wirklich mal in die 2 Dimensionen unterteilen, digital und analog oder digital und stationär. Jetzt, ja. Also unser großer Fokus nach wie vor ist unser stationäres Business. Und damit meine ich, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Vertriebspartner erfolgreich sind. Und auch da passiert ganz viel mit Daten, da passiert ganz viel mit Konzepten. Und das ist der nach wie vor der große Anteil unseres Umsatzes. Also wir reden natürlich gerne über eine CDP, wir reden über Cookieless, ja, Server-Side-Tracking und all das, was dazu gehört. Aber am Ende der Tage muss man mal konstatieren, also wir müssen den Handel erfolgreich machen und wir müssen dafür sorgen, dass wir Marke bleiben. In all dem, was wir da tun, ist das Thema Falke ist Marke. Diese Markenidentität, diese Markenkraft müssen wir erhalten und wir müssen dafür sorgen, dass wir bei unseren Partnern funktionieren, stationär als auch digital, muss man fairerweise sagen, oder in Konzepten wie verlängerte Ladentheke. Und die 2. Dimension, die du ansprichst, ja, also man ist ja schon etwas übermannt, ob der Dinge, die man da heute möglicherweise tun kann.
Ja.
CDP ist ein Beispiel dafür. Ja. Ne? Wann ist der rechte Zeitpunkt dafür? Also wir haben heute noch keine CDP. Ich sehe auch nicht, dass wir das morgen haben, vielleicht übermorgen, das werden wir sehen. Wir haben ja eine CDP quasi mit unserer Microsoft Dynamics, Microsoft D365 Welt ja quasi automatisch an Bord. Ja. Wir haben ja mal einen kurzen Dialog darüber geführt. Ist das eigentlich eine echte CDP oder ist die eigentlich mehr so ein CM-orientiertes System? Mal dahingestellt, spätere Diskussion vielleicht. Aber du musst halt auf viele Dinge schauen. Ne? Cookieless ist ein Thema, was nicht ausfallen wird. Das wird kommen. Ja. Obwohl, sind wir uns wirklich sicher? Ich weiß es langsam nicht mehr, was da die Entscheidungsbäume sind bei gewissen Unternehmen und Konzernen, aber mal dahingestellt. Ich glaube, das ist etwas, wo wir viel Zeit zu investieren haben, um erstmal rauszufinden, was sind die richtigen Dinge. Und am Ende der Tage musst du halt auch im Performance-Marketing eine gute Marke sein. Du musst Vertrauen vermitteln, Marken geben Orientierung. Das gilt auch für den E-Commerce. Und da haben wir einfach einen riesen Auftrag, dass wir das mit allen Initiativen, die wir da so tun, auch wirklich umsetzen.
Der Unterschied für mich von Multichannel zu Omnichannel ist dieses, Multichannel bedeutet für mich, du spielst über mehrere Kanäle unterschiedliche Botschaften. Omnichannel bedeutet für mich eigentlich, die gleiche Botschaft zu unterschiedlichen Zeiten an die relevante Zielgruppe zu spielen. Also du segmentierst anders oder bewertest anders deine Nachricht. Seid ihr schon Multichannel oder Omnichannel? Oder andersrum, seid ihr schon Multichannel oder Omnichannel oder Multi?
Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir die gleiche Definition für diese beiden Begriffe haben. Das bringen
Sie gerne, ja.
Weil für mich, also wir machen Multichannel, ne? Jetzt haben wir ja auch einige eigene Läden, in denen zum Beispiel auch unser CRM ausgerollt ist.
Ja.
Aber dass das gut gerade miteinander funktioniert, das glaube ich, kann ich heute noch nicht sagen, ne? Also wir haben, online funktioniert CRM ganz gut, im stationären Handel. Wir haben eine hohe Beratungsqualität, auch einen hohen Beratungsaufwand. Da sind wir aber noch nicht so an dem Punkt, dass wir sagen, lieber Kunde, sag mir doch mal, bist du jetzt in unserem Kundensystem drin? Also, die reden ja nicht über CRM, ne? Was bist du, wenn du da drin bist? Was bist du denn? Bist du ein Silber, ein Gold oder ein Black-Kunde da? Und welche Konsequenzen fallen da eigentlich für ein Point of Sale raus? Also, das machen wir heute noch nicht gut. Ja, das, ich glaube, da sind wir auch noch nicht so aufgestellt von den Systemen her. Wir haben auch in unseren in unseren Retail-Shops dann noch ein Kassensystem, was jetzt noch nicht wirklich gut funktioniert mit der CRM-Welt, die wir da über D365 aus dem Microsoft-Universum aufgebaut haben. Das ist noch nicht gut miteinander. Von daher würde ich sagen, wenn die beiden mal miteinander vernünftig reden und wir jetzt nicht die beiden Bereiche, sondern die Systeme, wenn das gut integriert miteinander funktioniert, dann würde ich sagen, reden wir über Omnichannel. Ich betrachte das eher als Multichannel, weil wir eigentlich nebeneinander hervermarkten. Ne? Also wir sind da noch nicht in der Situation, dass wir da ein Kundenerlebnis schaffen, was durchgängig durch die verschiedenen Kanäle funktioniert.
Was aber die Zukunft ist, ne? Wenn man sich so ein bisschen anschaut, wo sich die Reise hin entwickelt, jetzt, wie du gesagt hast, Corona und Co., ist diese Art und Weise, wie Kunden plötzlich Kontakt zu einer Marke haben, hat sich extrem verändert.
Ja, das stimmt. Ich glaube, viel kannst du heute noch über einheitlichen Content abfangen, ne? Also, wir versuchen ja, eine Bildwelt zu haben, die immer Falke sagt, eine Textwelt zu haben, wenn ich das so sagen darf, die immer Falke sagt, wo Kunden, ich sag mal, die Marke wiedererkennen. Und dann, glaube ich, finden die schon eine gewisse Heimat, egal ob sie jetzt gerade in dem Kanal unterwegs sind oder in dem Kanal. Und diese Verquickung, von der du sprichst, ich glaube, das wird für viele Kunden irgendwann wichtig sein. Die werden das nicht so sagen, ne? Das ist einfach nur ein gefühltes Erleben von Marke oder von durchgängigem Service. Aber also wir sind da heute noch nicht an der Stelle, dass wir sagen könnten, das machen wir gut. Wir machen in jedem einzelnen Kanal gut. Das Zusammenspiel, ja, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Hausaufgaben.
Ist es ein kurzfristiges oder ein eher langfristiges Ziel, das umzusetzen?
Naja, da steht ein IT-System hinter.
Ja,
also okay. Das kann nicht kurzfristig sein.
Ja, spannend. Martin, heute Morgen bin ich ins Sauerland gefahren. Wie sieht denn das Thema Fachkräfte, die brauchst du ja für einen Change, aus bei euch?
Ja, Sauerland ist natürlich super. Also jetzt landschaftlich würde ich sagen, ist eine wunderschöne Ecke, aber auch einigermaßen dünn besiedelt und darüber hinaus hält hier quasi Vollbeschäftigung. Also das Thema Fachkräfte ist schon eine Challenge.
Ja, aber ihr habt noch einen Standort in Düsseldorf, glaube ich. Also bietet ihr auch Remote-Arbeit an? Ist ja auch ein Thema jetzt nach der Pandemie. Wie geht ihr das an? Was ist deine Meinung als CEO dazu?
Ja, also der Standort in Düsseldorf in der Tat, der ist eigentlich nur entstanden aus einer gewissen Not heraus, dass wir gesagt haben, wir entwickeln uns so im Digitalbereich sehr stark. Wir müssen eine ganze Menge mehr Marketing machen, weil die Anforderungen an das Marketing, an die Content-Teams einfach gewachsen sind. Und wir haben festgestellt, dass es wirklich ganz, ganz schwierig ist, Leute hier ins Sauerland zu holen. Also wer von hier kommt, für die ist Sauerland natürlich ein Traum. Super, gar keine Frage. Wenn du aus Düsseldorf oder Köln kommst oder aus dem Ruhrgebiet, dann ist das Sauerland schon weit weg. Und dann haben wir überlegt, hey, Düsseldorf, Modestadt, hatten sowieso gerade einen Showroom, wo wir gesagt haben, da müssen wir jetzt die Räume von der Miete her verlängern oder nicht. Und dann gesagt, okay, wir müssen das mal vielleicht ein bisschen größer denken. Und dann haben wir gesagt, wir machen da ein Digital Marketing Hub. Da gibt's ja auch gute Beispiele aus der Digitalbranche, warum sowas Sinn machen kann. Also da sind wir eher Copy-Paste unterwegs, als da jetzt die großen Gedanken gehabt zu haben. Und haben gesagt, okay, wir holen die Leute nach Düsseldorf, wir machen einen zweiten Standort auf, machen noch neue Arbeitszeitmodelle. Das kam jetzt auch nochmal ganz stark durch die Pandemie. Also wir haben angefangen mal mit einem Homeoffice-Tag und jetzt durch die Pandemie sind wir dann halt quasi mit 100% Homeoffice gegangen, so wie alle.
Ja.
Und sind jetzt auf 3 Tage Mobile Office.
Ja.
Und diese, die kannst du in Deutschland machen oder die kannst du auch im europäischen Ausland machen.
Okay.
Also das ist relativ wurscht. Also ich zum Beispiel mache gerne mal Mobile Office auf Mallorca, weil ich da eine Wohnung habe und das ist auch für alle okay. Und das, wenn ich das mache, darf das sowieso schon mal per se jeder und würde mich auch freuen, wenn das passiert. Und auf der anderen Seite ist Düsseldorf einfach eine super attraktive Stadt.
Ja, war ich eine Zeit lang. Ist ganz, ganz attraktiv, kann man nur Werbung für machen.
Ja. Ja, ist so irgendwie Großstadt,
ja. Ne?
Und irgendwie nicht so groß, dass man sich da verliert, ne? Und ganz sympathisch und vor allen Dingen auch Mode. Und da gehören wir ja auch hin als Bekleidungsunternehmen mit einem großen Modeanteil. Und wir sind ja Accessoire, wie ich gerne sage, ne? Also wir gehören zur Mode einfach dazu. Und da sind wir in Düsseldorf gut aufgehoben und hoffen dann durch da auch ein aktuell stark wachsendes Team auch unseren Challenges gerecht zu werden. Aber Fachkräftemangel ist nicht nur digital ein Thema, ist aber auch für unsere Produktionsstandorte, Techniker zu finden, Stricker zu finden, ne? Weil das ist ja eine große Kompetenz von uns. Das stellt uns immer wieder vor Herausforderungen und das ist etwas, an dem wir sehr, sehr intensiv mit dem HR-Bereichen, aber auch mit den Abteilungen arbeiten.
Hm. Martin, ich habe ja so viele Leute jetzt schon auch kennengelernt, die bei dir im CRM arbeiten, Performance-Marketing arbeiten, E-Com zeigen. Heute habe ich viele Menschen kennengelernt. Ich glaube, was man von außen her kann ich jetzt euch nur empfehlen. Von daher würde ich sagen, dass die lieben Hörer und Hörerinnen die Chance nutzen und einfach auf eure Karriereseite gehen und sich das mal anschauen, wenn sie jetzt danach die Lust haben, sich mal zu bewerben. Und dann wird es mit irgendjemand von euch ein Gespräch geben und dann kann man ja nochmal rausfinden, ob man zusammenpasst oder nicht. Von daher sehr spannend.
Ja, also Fachkräfte werden immer gesucht,
ja.
auch bei Falke. Also von daher herzlich willkommen.
Ja, Martin, dadurch, dass das ein neues Format ist zum Thema CEO, wäre mal total spannend, nochmal die bisschen provokativere Frage. Was war dein größter Data-Fail?
Wow, das ist eine Überraschung. Ich war jetzt auf deine Standardfragen natürlich vorbereitet,
ja.
Das ist ja klar. Aber gut, der Challenge gehört dazu. Also ich glaube, wir haben als Falke wirklich so einen Punkt hinter uns und das ist gar nicht personenbezogen, aber etwas, was uns wirklich als Organisation wahnsinnig umgetrieben hat, ist das Thema D365.
Ja.
Na, wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir als Firma AX On-Prem einführen, haben das dann auch für den Finanzbereich 2019 gemacht und dann so quasi am Anfang der Pandemie kündigt Microsoft dieses Produkt ab und sagt, hey, alle Mann in die Cloud. Und dann stehst du da und hast gerade die Hälfte deiner Transformation im ERP-Bereich umgesetzt und denkst, was hast du denn da jetzt gerade gemacht? Die letzten 2 Jahre? War das vorhersehbar? War das nicht vorhersehbar? Eigentlich das Thema Cloud schon irgendwie vorhersehbar, aber diese Abkündigung kommt. Damit haben wir dann doch nicht gerechnet. Und es hat uns schon, also ich möchte sagen, Monate umgetrieben und haben überlegt, was machen wir denn jetzt, ja? Führen wir den ganzen Operations-Bereich, und das betrifft alle Werke bei Falke natürlich, und Produktentwicklung, alles, was dazugehört, führst du das jetzt noch on-prem ein und dann in Bayern in die Cloud? Und letztendgültig haben wir uns jetzt entschieden, diesen Hassle nochmal zu machen und haben jetzt auch die Entscheidung getroffen, den ganzen Finance, Logistik, Einkaufsbereich, der schon auf AX On-Prem ist, jetzt auch in die Cloud zu heben. Und ich weiß jetzt nicht, ob das ein persönlicher Fail ist, aber das ist etwas, was für uns einfach eine ganz schwierige Entscheidung war. Das ist für die Organisation ganz schwierig, kulturell ganz schwierig. Ja, etwas, was du gerade gemacht hast, nochmal zu machen, das musst du dir erstmal erklären. Ja. Und dann die Frage, hatte man eine Chance, das zu vermuten? Irgendwie hätte man eine Chance gehabt, das vorherzusehen? Also ich sag mal nein, ist ja klar. Aber also ganz ehrlich oder ganz ernsthaft, das ist etwas, wo ich sagen muss, das tut wirklich weh, aber jetzt tun wir es halt. Und das ist etwas, was uns sehr umtreibt und was vielleicht so ein gewisser Fehler ist. Ja.
Jetzt schaffen Datentransparenz und Nachvollziehbarkeit. Hast du daraus was lernen können für dich?
Naja, also der Weg, also bleiben wir bei dem Beispiel, ne? Der Weg in die Cloud, das ist ja keine Überraschung. Ja. Also vor 20 Jahren war das schon ein Thema, dass das Ding, also nicht das Ding, sondern dass der Weg in die Cloud geht.
Ja.
So, dass diese Systeme in die Cloud gehen, dass die da draußen zigfach unterschiedliche Systeme am Start haben, die auch die Hersteller von diesen Systemen gar nicht mehr pflegen können, weil da unterschiedliche Release-Stände sind, etc., etc. Dass die sagen, hey, wir gehen mal auf den Standard, wir gehen in die Cloud. Das ist etwas, was ich gut nachvollziehen kann, aus deren Perspektive, jetzt für uns natürlich nicht so richtig schön, na klar. Also weiter nach vorne zu schauen, ist vielleicht an der Stelle ja nochmal das Gebot der Stunde, weil das Thema IT bei aller Unvorhersehbarkeit, ich glaube, gewisse Dinge kann man vielleicht strategisch doch schon vorhersehen. Ob man sie deswegen umsetzen kann, das ist nochmal dahingestellt, aber naja.
Ich glaube, das Cloud-Beispiel, was du gebracht hast, ist ja ein tolles Beispiel, genauso wie jetzt gerade DSGVO und Cookie-less oder Third-Party-Cookie-less-Future, dass sich wenig vorbereiten. Das Gleiche sehe ich auch gerade gefühlsmäßig beim Thema KI, dass viele jetzt meinen, auf diesen Hype-Train, AI-Train mit aufzuspringen und in die Richtung zu gehen, aber noch gar nicht die Basis geschaffen haben, später diese Themen zu skalieren. Also ich glaube, das ist ein toller Punkt, den du gesagt hast. Das kann man eigentlich auf alle anderen Themen wieder transferieren. So wie Cloud, so wie Hype-Themen. Man muss sich vorbereitet wissen, dass diese Themen kommen und die Entscheidung auf der Basis treffen, dass es in diese Richtung gehen muss.
Also wenn du die Antwort auf diese Frage hast, dann komme ich gerne wieder.
Okay, ja. Martin, ich gebe dir noch die Chance. Du hattest was von Marvel erzählt. Jetzt war ich ganz, ganz nervös, als du gesagt hast, was sind denn einen Filmtitel hast du, glaube ich, mitgebracht, der in die Richtung geht. Und dadurch, dass Marvel und DC, wer das bei mir schaut, im Hintergrund hängen ganz viele unterschiedliche Marvel-Charaktere und Batman auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt, was du antwortest.
Ja, stimmt. Du hast im Background immer so einen Batman, glaube ich, ne? Das habe ich wohl realisiert. Aber in dem Fall ist jetzt nicht DC.
Richtig.
Sondern in der Tat, also ich bin so tracky, Star Wars und Marvel. Und wenn du mich fragst, was ist so mein Data Game? Dann habe ich so überlegt, Mensch, die Frage wird ja kommen von Jonas. Ja, Fakt ist die Avengers.
Ja. Ja,
da ist so eine Gruppe mit total unterschiedlichen Fertigkeiten. Die stehen von einer Riesen-Challenge. Jeder hat da irgendwie so seinen Beitrag. Und so ist das in der Company auch. Ja, und dann steht da so der Iron Man mit dem Hulk und die werfen ein paar Daten zusammen, unterhalten sich mit ihrer KI und hey, bam, und da ist dann halt die große Lösung da. Und das ist irgendwie schon cool, ne? Also viele Leute, viele Fertigkeiten basteln an demselben Thema und ich glaube, so ist das in der Company auch, die jetzt so hohe Fertigungsstufe hat wie, tiefer hat wie Falke. Ja, da ist nicht einer der Retter, sondern immer das Team und das ist etwas, was mit vielen Fertigkeiten ist und die Marvels, hey, sind halt cool und deswegen war das so meine Analogie auf diese Frage.
Ja, ich glaube, das ist ein wunderbarer Abschluss, Martin. Ah. Vielen, vielen Dank für die Folge.
War mir eine Freude.